gilt es auf jeden Fall wieder. Ja, herzlich willkommen. Zweiter Teil heute, apostolisches Glaubensbekenntnis. Hatte schon seit langem mal vor, das durchzupredigen, was so eins der ältesten Dokumente eigentlich der Christenheit ist. Und damals hat man sich gedacht, das Christentum expandiert immer mehr und es hat nicht jeder Zeit, jetzt Bibel zu lesen oder irgendwie kann erstmal so einen richtig langen Grundkurs machen des Glaubens, um zu wissen, was Christen eigentlich glauben. Und so sind immer wieder Bekenntnisse entstanden und das bekannteste, berühmteste ist eben das apostolische Glaubensbekenntnis, das man auch immer noch in den katholischen Kirchen und den evangelischen Kirchen so zum Grunde legt und damit eigentlich so der größte Teil der Christenheit, der zumindest der westlichen Kirchen, auch das apostolische Glaubensbekenntnis als Grundlage nimmt. Und ich dachte mir, es wäre echt irgendwann mal auch dran, mal darüber zu reden, was Christen eigentlich wirklich glauben. Denn es gibt unglaublich viele Gerüchte darüber, was wir angeblich glauben und fast nichts davon ist wahr. Und wenn ihr bei Facebook seid, dann werdet ihr euch vielleicht auch schon mal aufgefallen, dass es ganz viele Postkarten gibt mit Bibelsprüchen, die gar nicht in der Bibel stehen und irgendwelchen rosa Wolken im Hintergrund und ein Hase im Vordergrund. Und das ist fast schon eine Garantie dafür, dass da irgendwas gesagt wird, was man sich vorstellt, wie Christentum sein sollte oder wie Gott ist. Aber es hat auch dann überhaupt nichts damit zu tun mit dem, wie Gott sich in der Bibel offenbart hat. Und es ist einfach immer mehr so der Trend, geht dahin, dass man, dass Gott ist irgendwie das, was man daraus macht und man sich selber quasi überlegt, wie man Gott gerne hätte und dann behauptet, das wird in der Bibel stehen. Und meistens fällt es auch gar keinem auf, weil sowieso keiner die Bibel kennt und deswegen ist das so relativ sicher, das zu machen. Und das funktioniert nicht nur bei den angeblich frommen Leuten, sondern das funktioniert leider auch wie bei den Kritikern. Und so passiert mir das eigentlich immer wieder mal, dass ich einen Aufsatz lese von irgendeinem Atheisten, der dann wieder versucht, das Christentum ad absurdum zu führen und uns zu zeigen, was wir eigentlich für einen Quatsch glauben. Und wenn ich den Artikel durch habe, dann denke ich, ja, hast sehr gut argumentiert, aber den Gott, gegen den du redest, kenne ich eigentlich gar nicht. Und das passiert mir immer wieder, irgendwie auch selbst bei so Bestseller-Autoren wie Richard Dawkins, wo ich dann am Ende des Buches eigentlich auch gedacht habe, so ja, sehr schlüssig argumentiert alles. Und aber eigentlich so gegen das, was du so schreibst an Christentum, bin ich absolut auch. Und der Gott, den ich kennengelernt habe, ist irgendwie ganz anders. Und der Gott, den ich in der Bibel kenne, ist auch irgendwie ganz anders. Und so passiert das einfach immer wieder, irgendwie, dass jemand sich da irgendwie etwas zurechtlegt und ein Bild von Gott macht und dann anfängt, dieses Gottesbild kaputt zu reißen und meint, dass er damit irgendwas Christliches kaputt gemacht hat. Aber in Wirklichkeit ist das einfach nur so das Bild, das er selber gemacht hat. Ah, jetzt geht's mir wirklich besser. Schön. Und da dachte ich, ist es ja dann einfach mal total sinnvoll, mal so ein Glaubensbekenntnis durchzuarbeiten, also richtig durchzuarbeiten von Anfang bis Ende und mal zu gucken, was Christen eigentlich wirklich glauben. Denn ganz oft ist uns das möglicherweise gar nicht bewusst und wir denken auch irgendwie, dass irgendwelche Mythen wahr sind, die man sich über uns erzählt und in Wirklichkeit stimmt es gar nicht. Und deswegen sind ja die nächsten 5 Predigten wahrscheinlich noch dem Glaubensbekenntnis gewidmet. Ich habe mir einen richtigen Plan vorher gemacht und bin auf 7 Teile gekommen, die ich brauche, um das wenigstens oberflächlich durchzupredigen. Und heute ist der 2. Teil. Letzte Woche ging es um Glauben und jetzt geht es um den Rest des 1. Teils. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Beim letzten Mal habe ich über den Glauben geredet und habe gesagt, dass biblischer Glaube oder die Definition von biblischem Glauben eigentlich so 3 Bereiche umfasst und dass er ganz anders ist, als wir das heute normalerweise verstehen, dass so der biblische Glaube nichts damit zu tun hat, dass wir unsicher sind, ob es wirklich so ist und deswegen lieber nicht sagen, ich weiß, sondern ich glaube, sondern dass biblischer Glaube auch sehr viel mit einer Beziehung zu tun hat. Und dann fragt man sich natürlich, Beziehung mit wem oder mit was? Und deswegen ist es ganz logisch, dass jetzt hier am nächsten Teil kommt, ich glaube nicht an irgendetwas, sondern ich glaube an Gott, den Vater. Und dabei ist es mir total wichtig, dass wir mit dieser biblischen Definition arbeiten und auch sagen, ich vertraue Gott, dem Vater, dass das mir das Verständnis ist hinter Glaube. Also es geht nicht darum, dass wir irgendetwas intellektuell verstanden haben und meinen, es ist richtig, dass es einen Gott gibt und es spräche vielleicht auch einiges dafür, sondern dass das Bild, wie das hier gezeichnet wird und das, was wir bekennen, das ist, dass wir diesem Gott vertrauen. Gott ist nicht irgendeine Theorie und ist nicht irgendein wissenschaftliches Konstrukt, sondern wir vertrauen Gott, wir leben mit Gott, setzen unser Vertrauen auf ihn und sind mit ihm unterwegs. Das heißt, hier geht es eigentlich um diesen Beziehungscharakter. Das ist das Allerwichtigste oder das, was an erster Stelle steht, ist, ich glaube an Gott, heißt, ich habe eine Beziehung mit Gott. Und das allein ist total revolutionär. Ich will nicht ausschließen, dass es noch eine andere Religion vielleicht noch gibt, wo man an Gott glaubt in diesen Beziehungsdingen, wo man meint, ein Kind Gottes zu sein und meint, dass Gott der Vater ist. Aber zumindest kenne ich keine Religion, die das sagt. Ich habe das heute nochmal extra nachgeguckt. Also im Koran ist es definitiv ganz anders. Also die Moslems glauben nicht daran, dass Gott ihr Vater ist. Sie würden sich auch nicht als Gottes Kinder bezeichnen, sondern dass Gott irgendwie auch so ein entferntes Wesen. Und es gibt keine Intimität, es gibt keine Nähe. Man lebt nicht wirklich mit diesem Gott, sondern es läuft einfach ganz anders ab. Bei den Juden war es genau das Gleiche. Der Erste, der mit dieser Idee gekommen ist und gesagt hat, hallo, ich bin Gottes Sohn und Gott ist mein Vater und nicht nur mein Vater, sondern sogar mein Abba, war Jesus Christus. Und Jesus ist damit sehr negativ aufgefallen, um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Also könnt ihr nachlesen in den Evangelien, immer wenn Jesus von seinem Vater geredet hat, waren sofort irgendwelche Pharisäer da, die gesagt haben, das geht aber irgendwie gar nicht, der macht sich ja zu Gott selber. Gott, und sagen damit im Grunde genommen, dass man diese Vaterbeziehung, diese intime Beziehung mit Gott überhaupt nicht haben kann. Und in dem Sinne hat Jesus das ja schon fast übertrieben, indem er jetzt auch nicht so das formale Vater benutzt hat und gesagt hat, Gott ist mein Vater, sondern er hat gesagt, Gott ist mein Papa. Aber heißt es dann auf der Sprache, in der Jesus geredet hat, und ist so das Erste, was ein Kind sagt. Also nimmst das Kind irgendwie auf den Arm und irgendwann sagt das Abba und es bedeutet dann so viel wie Papa. Ich glaube, bei uns ist das anders. Das erste Wort ist Mama, aber scheinbar ist in diesem... Echt? Ach so, manchmal auch nein. Okay, ich würde nochmal nachfragen, aber vielleicht auch, wenn du mein Vater wärst, Sören, würde ich auch als erstes Wort fick dich sagen. Aber das Normale ist doch irgendwie, dass zuerst ein Kosename kommt und dass er so die Intimität der Beziehung mit Gott ausdrückt und dass Jesus auch genau das sagen will. Ich bin Gottes Sohn und Gott ist mein lieber Papa. Bedeutet ein totales Vertrauen in diesen Gott, wie eine Intimität mit diesem Gott, die vorher eigentlich noch keiner hatte und deswegen so revolutionär war, dass die Juden unheimlich ärgerlich waren und es einer der Gründe gewesen ist, dass sie Jesus gekreuzigt haben. Für uns heute ist das total normal. Wir beten das Vaterunser und das fängt eben auch schon an mit unser Vater, der du bist im Himmel. Also für uns ist eigentlich normal, dass wir so eine Gottesbeziehung haben, dass unser Gott nicht einfach nur ein Schöpfer ist, der irgendwann das Universum in Gang gebracht hat, sondern dass er ein Gott ist, der uns nahe steht, mit dem wir reden, dem wir vertrauen, gehört für uns eigentlich zum religiösen Alltag dazu. Aber eigentlich ist es etwas, was uns als Christen unterscheidet von mindestens den allermeisten anderen Gläubigen und anderen Religionen, dass wir diesen direkten Zugang zu Gott haben. Und vieles von unseren Liedern handelt ja auch davon, dass wir diese Intimität haben. Im Lobpreis geht es uns sowieso darum, dass wir den Heiligen Geist spüren und dass wir in Gottes Gegenwart kommen. Also wir sehen Gott überhaupt nicht als ein entferntes Wesen, sondern für uns bedeutet es, ich glaube an Gott und ich vertraue darauf, dass er hier ist. Ich vertraue darauf, dass er mein Vater ist. Ich assoziiere sehr Gutes damit. Und es ist ein Teil meines Lebens. Wir haben eine innige Beziehung miteinander. Und aus der Fülle von Versen, die ich dazu eigentlich beibringen könnte, habe ich mal einen einzigen ausgesucht, weil der zeigt, wie wichtig das eigentlich ist, Gott als Vater zu kennen. Und das ist im Garten Gethsemane gesprochen. Und hier sagt Jesus, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Markus 14, 36. Ist das letzte Gebet Jesu in Freiheit, so einer der letzten Tage seines irdischen Lebens überhaupt. Und er sitzt im Garten Gethsemane. Judas hat ihn schon verraten. Er weiß irgendwie, dass jetzt irgendwann Soldaten ankommen werden, um ihn festzunehmen. Und er zieht sich noch mal so ein bisschen von seinen Jüngern zurück, um Zeit zu haben, um zu beten und mit seinem lieben Papa im Himmel zu reden. Und es ist eine Szene, die unheimlich dramatisch beschrieben wird. Einer der Evangelisten sagt, dass Jesus Blut geschwitzt hat in diesem Garten, dass es ihm offenbar schwer gefallen ist, so diesen letzten Gang anzutreten. Also er wusste schon, dass das Kreuz vor ihm liegt, wusste, dass das eine ganz, ganz schreckliche Sache wird, dass ein paar ganz üble Tage irgendwie kommen werden mit Geißelung und Erniedrigung und allem, was man sich so vorstellen kann. Und so sein normales, menschliches Sein, irgendwie sein, das ganze Körperliche war natürlich irgendwie gar nicht, also fand es natürlich gar nicht gut und hätte gerne eine andere Möglichkeit gefunden. Und in dieser Situation betet er voller Intimität und Vertrauen und sagt, Papa, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber wenn nicht, dann will ich auch gerne wie deinen Weg gehen. Und ich vermute mal, dass es völlig anders gelaufen wäre, wenn Jesus ein anderes Gottesbild gehabt hätte. Wenn Jesus mit so einem Gottesbild rumgelaufen wäre, wie das viele andere haben und gedacht hätte, wie das Gott so ein strenger Richter ist und wie der die ganze Zeit nur vom Himmel guckt und darauf achtet, wie das Jesus alles richtig macht, dann hätte er nicht so voller Vertrauen in den Tod gehen können. Dann hätte er vielleicht irgendwann gesagt, okay, yes, Sir, irgendwie dein Wille geschehe, irgendwie kann er eh nichts machen. Aber er wäre nicht irgendwie so in dieser vertrauensvollen Art in den Tod gegangen. Er hätte nicht so viel Liebe ausstrahlen können und es hätte definitiv irgendwie etwas mit ihm gemacht. Und das ist eine Sache, die ich immer wieder gesehen habe, so in den letzten 20 Jahren, wo ich dort Evangelium verkündige, dass Menschen, die in einer Krise stecken, ganz anders damit umgehen, wenn sie Gott persönlich und als Vater kennen, als Leute, die in der Krise stecken und sie kennen entweder gar keinen Gott oder irgendwie so einen total entfernten Gott oder einen Gott, dem sie am liebsten ausweichen würden. Das ist ein totaler Unterschied. Und es kommt auf jeden zu. Ich weiß, das kommt oft in meinen Predigten auch vor, aber ich meine, wir predigen ja auch über das Leben. Und es kommt auf jeden, kommen Schwierigkeiten zu. Und auf jeden wird auch in irgendeiner Form echtes Leid zukommen. Momentan sind wir alle noch recht jung, aber irgendwann wird es ja auch mal losgehen, irgendwie, dass so die ersten schwere Krankheiten kriegen, dass vielleicht mal ein Ehepartner stirbt, dass es schlimme Unfälle gibt oder sonst etwas. Das trifft jeden Menschen gleich. Also es ist nicht nur eine Sache von Ungläubigen, sondern Christen trifft es genauso. Und in solchen Situationen, also wo wirklich mal irgendwo richtig üble Sachen ins Leben reinkommen, da zeigt sich dann, wie wichtig das ist, eine Gottesbeziehung zu haben. Und in solchen Situationen sind die Leute, deren Glauben irgendwie so ein bisschen locker geflochten ist, sage ich mal, die Gott auf eine Distanz nachfolgen, die verlieren in der Regel dann den ganzen Rest von Glauben auch noch und denken sich so, ja, Gott hat mir ja nicht geholfen, der ist ja irgendwie gar nicht da, in der Situation merke ich ihn gar nicht und werfen ihr Vertrauen weg. Aber so die Leute, die mit Jesus schon diese Beziehung hatten, die wissen, dass Gott ihr Vater ist, finden in solchen Situationen oft unheimlich viel Trost. Und wenn ihr es nicht glaubt, dann überlegt doch mal, wer in eurem Freundeskreis schon mal richtig üble Sachen erlebt hat und dann fragt einfach mal nach oder guckt einfach mal, beobachtet diese Leute mal. Es ist echt ein unheimlicher Unterschied, ob man diese Beziehung mit Gott vorher schon gehabt hat oder ob man sie nicht hat. Und ich meine, dass das echt so den Unterschied von Tod und Leben da irgendwie fast ausmacht und dass es sich gerade lohnt, in den guten Zeiten da rein zu investieren, diese Beziehung zu dem himmlischen Papa zu haben, dann kann man nachher in den schlechten Zeiten darauf aufbauen. Und deswegen ist mir das auch immer wieder wichtig, auch mal gegen falsche Gottesbilder zu predigen, weil es ist einfach so viel mit dem Menschen ausmacht, an was für einen Gott er glaubt. Und man kann auch wie Christ sein und die Sachen in der Bibel glauben und man hat trotzdem so eine verdrehte Gottesvorstellung, dass nachher irgendwie alles zusammenbricht, wenn mal Schwierigkeiten kommen und man alles wieder über Bord wirft. Und es ist echt so wichtig, diese Gottesbilder auszutauschen gegen gute, positive Gottesbilder. Und dann irgendwann sagen zu können, ich weiß auch nicht, warum mir das passiert, aber ich danke dir, dass du mein himmlischer Vater bist und ich vertraue dir weiter. Und auf diesem Vertrauen kann ich mein Leben aufbauen. Also quasi der erste Teil, wir haben nicht irgendeinen Gott, sondern wir haben einen Gott, dem wir vertrauen. Und das macht noch in einem anderen darin Zusammenhang auch noch irgendwie einen extrem großen Unterschied. Denn wir werden nicht alles verstehen, was Gott bedeutet. Und wir werden auch nicht alles verstehen, was unseren Glauben ausmacht. Aber es ist auch gar nicht nötig. Wir haben keinen wissenschaftlichen Glauben. Wir müssen gar nicht wie alles beantworten können. Sondern das, was unseren Glauben ja ausmacht, ist ja diese Beziehung zu dem Gott, der mit uns unterwegs ist und der in unserem Leben ist. Und es kommt immer mehr so auf, dass man als Christ ja permanent hinterfragt wird und dass irgendwie in jedem zweiten evangelistischen Gespräch dann kommt, ja, aber irgendwie, was ist denn hier mit der Weltschöpfung, was ist denn irgendwie mit der Homosexualität, wie kann man denn irgendwie noch an die Bibel glauben, so ein altes Buch. Und auch ich komme immer wieder so an Grenzen, wo ich sagen muss, hey, keine Ahnung. Gibt so vieles, was ich nicht verstehe, also zwischen Himmel und Erde und in der Bibel und auf der Erde. Also es gibt so viele Sachen, wo ich gar nichts irgendwie zu sagen kann. Aber ich weiß irgendwie, dass der Kern meines Glaubens auch nicht ist, dass ich einen mittelalterlichen Gottesbeweis auswendig kenne oder irgendeinen modernen Gottesbeweis anbringen kann, sondern das, was mein Glauben wirklich ausmacht, ist, dass ich eine Beziehung mit Gott habe. Und die kann ich schlecht belegen, aber ich kann auch irgendwie alle anderen meiner Beziehungen schlecht belegen. Ich kann auch schlecht sagen, wie sich meine Liebe zu Alex äußert oder woran ich erkenne, dass sie mich liebt. Irgendwie. Also es gibt immer so Sachen, die man sagen kann, aber man kann das auch immer wieder anders interpretieren. Und auf etwas genau solchem beruht auch unser Glaube. Also unser Glaube beruht auf dieser Beziehung und beruht nicht auf irgendetwas Wissenschaftlichem. Und deswegen ist das total super aufgebaut, einfach das Glaubensbekenntnis, dass wir mit diesem Glauben anfangen, der irgendwie sehr individuell ist, mit Gottes Offenbarung zu tun hat und dass es dann weitergeht und dass wir an einen persönlichen Gott glauben, der bei uns ist alle Tage bis an der Weltende und den wir spüren, aber nicht immer erklären können. Der zweite Punkt ist auch gar nicht mal so einfach. Wir glauben nämlich nicht nur an Gott den Vater, sondern wir glauben an Gott den Allmächtigen. Und wenn ich Autorität hätte, einen Punkt im Glaubensbekenntnis zu ändern, dann würde ich, glaube ich, diesen Punkt ändern. Dann würde ich mich bemühen, der Allmächtige irgendwie zu umschreiben und weiß auch manchmal gar nicht, warum die das überhaupt reingenommen haben davor, so vielen 100 Jahren. Wahrscheinlich war es damals noch anders, aber mittlerweile ist dieser Allmachtsbegriff ist irgendwie etwas so Konfuses geworden und so Seltsames geworden und auch einfach etwas geworden, wo unheimlich viele Christen dran scheitern. Das Erste, was uns bei Allmacht einfällt, ist, Allmacht bedeutet, alles machen zu können, was man möchte, ohne sich an irgendetwas zu halten. Und das Zweite, was uns dann als Christen meistens einfällt, ist, dass das bedeutet, dass alles, was hier passiert, ist Gottes Wille. Gott hat die Erde so eingerichtet, wie sie gerade ist und hat ja auch noch irgendwie die Nationen verteilt, wie es in der Apostelgeschichte steht. Und deswegen muss es ja eigentlich so sein, wenn ich auf die Erde gucke, muss ich irgendwo Gott darin finden. Und ich glaube, dass dieser Gedanke total falsch ist. Dass es nicht so ist, dass Gottes Allmacht bedeutet, dass alles, was hier passiert, in seinem Willen ist und dass man deswegen an der Lage der Welt garantiert nicht ablesen kann, wer Gott ist. Wenn das anders wäre, würde mir das unglaubliche Glaubensprobleme bescheren. Also wenn ich bei jedem Erdbeben, was passiert, irgendwie mich fragen müsste, warum hat Gott das jetzt gemacht? Oder christlicher formuliert, warum hat Gott das zugelassen? Und wenn ich bei jedem Waldbrand und jedem Verbrechen und jedem Krieg und jeder Katastrophe mich das immer irgendwie fragen muss, wie Gott, was machst du denn da, dann wäre das irgendwie eine total ätzende Sache. Dann könnte ich diesem Gott auch ganz ehrlich nicht mehr vertrauen. Aber das biblische Bild ist auch gar nicht, wie das die Allmacht ist. Sondern ich glaube, die Allmacht ist eher irgendwie da drin, um zu zeigen, wie dass Gott irgendwie über allem steht. Dass er die Kraft hat, alles zu tun. Dass es nichts gibt, was ihm unmöglich ist. Das ist auch so eine biblische Formulierung, die öfter im Neuen Testament vorkommt. Aber es bedeutet nicht, dass alles, was passiert, von ihm verursacht worden ist oder an seinem Schreibtisch vorbeigegangen ist und man deswegen aus der Lage der Welt ablesen kann, wer Gott ist. Eigentlich ist das Bild sogar irgendwie ganz anders, nämlich dass Gott den Ball ja ganz deutlich in unser Feld geschossen hat und gesagt hat, dass wir das Reich Gottes auf der Erde ausbreiten sollen, dass wir seine Stellvertreter sind, wie schon ganz am Anfang im Schöpfungsbericht. Und das zieht sich durch die ganze Bibel, dass Gott in seiner Allmacht, und wir zwar diese ganzen, alles was wir sehen können, geschaffen hat, aber auch, dass er immer wieder seine Leute bestellt hat, damit sie seine Werte durchtragen und dass sie sein Reich aufbauen. Also am Zustand der Welt momentan kann man sehen, dass die Christen einen verdammt schlechten Job machen, aber man kann nicht daran erkennen, dass Gott das gemacht hat. Und das ist ein so wichtiger Punkt, echt. Das ist so entscheidend, das zu verstehen, dass Gottes Allmacht das eben nicht bedeutet, wie dass er alles gemacht hat und wie das alles, wie was an sozialen Sachen da ist und an Katastrophen und so von ihm gemacht ist, sondern dass es einfach heißt, dass er alles kann, aber nicht, dass er alles verursacht hat. Und wenn man das nicht verstanden hat, dann wird man immer wieder über die Welt stolpern. Dann wird man immer wieder über soziale Sachen stolpern. Dann wird man immer wieder über Katastrophen stolpern. Und es macht das Leben einfach echt total schwer. Und mir ist das zum ersten Mal aufgefallen, als ich mich mit Heilung richtig intensiv beschäftigt habe, dass ich immer wieder auf Leute getroffen bin, die gesagt haben, ja, ich bin krank und ich bin Christ. Und ganz offensichtlich will Gott ja, dass ich krank bin, sonst könnte er mich ja jederzeit heilen. Und dann teilweise auch wieder so Sachen gekommen sind, wie ja, irgendwie Gott weiß ja, wo ich wohne, irgendwie wäre ja kein Problem, mich irgendwie gesund zu machen, aber offenbar will er das nicht. Und das ist totaler Blödsinn. Also es steht ganz deutlich in der Bibel drin, dass Gott Kranke heilt, dass er möchte, dass wir gesund sind, aber auch, dass wir einen Beitrag dazu zu leisten haben. Und dass es nicht irgendwie etwas ist, was man passiv entgegennehmen kann und dann irgendwie davon ausgehen kann, dass Gott das irgendwie einfach nicht machen will, wenn es nicht passiert ist, sondern dass eben wirklich der Ball, zumindest ein Teil des Balles, in unserer Spielhälfte ist und dass wir sowas auch suchen müssen. Steht auch genauso klar drin im Timotheusbrief, dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und trotzdem ist es ja nicht so, dass alle Menschen errettet sind und zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen sind. Also ganz offensichtlich ist es nicht so, dass alles passiert, was Gott will, sondern es gibt noch dieses menschliche Element da drin. So, wir sind auch noch da dran. Und deswegen würde ich diesen Punkt irgendwie am liebsten umformulieren, aber da mir das natürlich nicht zusteht, versuche ich es wenigstens so zu erklären, dass Gott zwar in seiner Allmacht irgendwie das ganze All und alles geschaffen hat, und jetzt geht es ja auch gleich um den Schöpfer, aber dass es eben nicht bedeutet, dass er alles immer macht, was er kann, sondern dass es natürlich auch es Dinge gibt, an die er sich hält und er deswegen auch einfach nicht alles macht. Und auch das ist drin in der Bibelstelle, die wir gerade hatten. Jesus sagt, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber vielleicht war es nicht möglich. Gott hatte die Erlösung der Menschheit im Blick. Und wenn es scheint einfach nicht anders möglich gewesen zu sein. Man hätte sich jetzt vielleicht irgendwelche Szenarien vorstellen können, wie Gott die Spielregeln ganz ändert. Aber offensichtlich tut er das nicht. Und seine Allmacht bedeutet nicht, dass er alles durchsetzen möchte. Und das führt dann zur dritten Aussage, die hier über Gott gemacht ist, nämlich Gott ist auch der Schöpfer. Jetzt könnte man natürlich hier noch reden über, dass er der Schöpfer Himmels und der Erde ist, aber das hat mir so ein bisschen zu weit geführt. Und allein schon irgendwie Gott als Schöpfer, meine Güte, da könnte man ein Tagesseminar drüber machen. Und tatsächlich überlegen wir sogar eins zu machen, gibt da Verhandlungen mit jemandem für ein Seminar von Schöpfung kontra Evolutionismus. Also man kann unheimlich viel dazu sagen und ich könnte mich jetzt völlig verfransen in dem Thema, will ich aber nicht machen. Also einfach nur so ein paar kleine Gedanken möchte ich darüber verlieren, was es bedeutet, dass Gott der Schöpfer ist. Zunächst mal, das ist euch nicht unbekannt, wer laut genug sagt, dass er an den Schöpfungsbericht glaubt, der wird ganz schnell ganz viel Ärger kriegen und wird unheimlich dem Gespött ausgesetzt sein, weil das einfach nicht mehr in unser Weltbild passt. Es gibt sogar einige Wissenschaftler, die Jobs verloren haben, weil sie zu laut sich zum Schöpfungsbericht gestellt haben. Jetzt neulich habe ich noch im Internet einen Fall gelesen, wo darüber diskutiert wurde, jemand seinen Doktortitel wieder abzuerkennen, weil er sich positiv zum Schöpfungsbericht gestellt hat. Bin sicher, dass das nicht möglich ist, aber das sind so Sachen, wo Leute laut denken, aber ich glaube nicht, dass deswegen Doktortitel aberkannt wird. Aber das Klima ist halt einfach wie ganz klar, irgendwie man kann nicht mehr an diesen Schöpfer glauben. Und wer trotzdem glaubt, dass Gott der Schöpfer von Himmel und Erde ist, der ist irgendwie so ein bisschen verrückt. Ich glaube nicht, dass das verrückt ist und würde das auch ganz gerne argumentieren. Zum einen, das ist so der erste Gedanke und das hat mich sehr umgehauen, auch habe ich bei meinen Recherchen festgestellt, dass tatsächlich irgendwie der Entdecker des Urknallmodells Christ gewesen ist. Meistens wird von Hubble geredet, dass Hubble das Modell entwickelt hat, aber 2 Jahre vorher ist es schon von jemand anders beschrieben worden, nämlich von einem Belgier namens Georges Lemaître. Und Georges Lemaître war katholischer Priester, wollte das auch schon seit seiner Kindheit werden, also hatte immer so diesen doppelten Berufswunsch, nämlich er wäre gerne Physiker geworden und er wäre gerne Priester geworden. Ist tatsächlich nachher beides geworden, war so als Priester ordiniert und auch angestellt wie als Astrologe, als Physiker, also ja genau, er war als Physiklehrer an einer sehr angesehenen Universität in den Niederlanden angestellt. Und er hat irgendwann so dieses Modell entwickelt, hat sich gefragt, woher kommt das Weltall, hat sich dann auf ein paar Beobachtungen gestützt und gesehen, dass das Weltall einfach immer mehr expandiert, was ja auch eine bekannte Tatsache ist. Und hat gesagt, wenn ich das jetzt weiterdenke, dann muss ja irgendwann für das Ganze irgendwo herkommen, muss es ja irgendwann auf so einen Punkt konzentriert sein, der dann irgendwann explodiert ist, warum auch immer. Und hat deswegen gesagt, wahrscheinlich ist doch, dass es irgendwas gegeben hat am Anfang, was sehr, sehr klein gewesen ist. Er redet von einem Uratom oder an manchen Stellen redet er dann auch vom kosmischen Ei und dass dieses kosmische Ei explodiert ist und seitdem das Universum expandiert. hat es also veröffentlicht in einer Fachzeitschrift und quasi jeder renommierte Physiker zu dieser Zeit, also so zwei Jahrzehnte ungefähr vom Zweiten Weltkrieg muss es gewesen sein, hat gesagt, das kann nicht sein und es ist auch viel zu ideologisch und das erinnert viel zu sehr an den biblischen Schöpfungsbericht und deswegen wollen wir das nicht glauben. Dann sogar Einstein dagegen argumentiert und gesagt, dass es halt eine sehr ideologische Sicht der Dinge wäre und einfach nicht sein kann. Bis er dann ein paar Jahre später dann mal eine gemeinsame Zugfahrt mit Albert Einstein hatte und ihn davon überzeugt hat, dass es tatsächlich diesen Urknall gegeben haben sollte. Und dann war die Situation natürlich auf einmal ganz anders. Also wenn du als Physiker Einstein im Publikum hast und mit ihm auf Vortragsreisen gehst, dann hast du natürlich schon gewonnen. Und so hat sich das Modell dann irgendwie total durchgefressen und mittlerweile ist es ja heute irgendwie so das, was jeder glaubt. Und das Komische daran war eben, dass dann der Papst irgendwie zu seiner Zeit auch angefangen hat, mit diesem Modell zu argumentieren und zu sagen, seht ihr, es ist wirklich so, irgendwie, es hat ganz klein angefangen, es ist ein Beleg eigentlich schon dafür, irgendwie, dass Gott der Schöpfer ist. Und er dann selber, also George Lemaître, auch dagegen argumentiert hat und dem Papst gesagt hat, dass es nicht so ist, dass das Modell eigentlich total ideologiefrei ist und man kann es christlich nutzen, aber es werden bestimmt auch Atheisten kommen und das in ihrem Sinne verstehen und eigentlich irgendwie sagt das nichts darüber aus, das ist nicht irgendwie so klar. Aber das hat mich total überrascht, das hat mich voll gewundert und ich habe noch den ganzen Tag weiter irgendwie darüber gelesen und versucht, mal ein bisschen Literatur von Lemaître irgendwie selber zu kriegen, weil er halt wirklich überzeugt davon war und auch viele andere zu seiner Zeit überzeugt davon war, dass es diesen biblischen Begriff, dass diesen biblischen Bericht eigentlich unterstützt. Aber das Problem, irgendwie, das ich und wahrscheinlich auch viele andere irgendwie damit haben, wäre ja, dass man eigentlich sagen müsste, okay, wenn es einen Urknall gegeben hat, woher kommt der Urknall, was ist explodiert? Und dann sagt er, ja, das Uratom. Und dann würde ich dann weiter fragen, so, ja, aber was war denn vor dem Uratom? Also irgendwo muss doch Materie da gewesen sein, die sich in diesem Uratom verdichtet hat, das dann explodiert ist. Und dann gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, darauf zu antworten, aber es ist alles hochexperimentell. Und eigentlich ist es so, ja, wenn es vorher schon Materie gab, die sich verdichtet hat, dann sagen einige, das gab vorher schon ein Universum, das sich dann zusammengezogen hat und zu diesem kosmischen Ei geworden ist. Und dann sagt man natürlich, ja gut, wenn das auch den Urknall vor dem Urknall gab, was war denn vor dem Urknall und was war vor dem und vor dem? Und auf einmal stehst du da mit einem ganzen Raum voller kosmischer Eier und bist immer noch nicht schlauer, weil es kann es einfach nicht sagen, was so der Anfang ist. Und mich hat das erinnert an so eine indische Schöpfungslegende, die sagt mir, dass die Erde auf dem Rücken einer großen Schildkröte steht. Und dann haben einige Leute gefragt, ja, worauf steht denn die Schildkröte? Und dann war so die Antwort, ja, irgendwie auf der Schildkröte, auf der nächsten Schildkröte. Und dann sah das nachher ungefähr so auf. Also nach einer Schildkröte kommt die nächste. Deswegen, also falls ihr Bock auf ein bisschen wissenschaftlichen Spaß habt, könnt ihr ja mal zu Google gehen, müsst ihr einfach mal googeln, wie war der Ausbruch? Turtles all the way down. Da kommt also dann unheimlich viele Turtle-Bilder und auch Berichte darüber. Einen deutschen Ausdruck habe ich nicht dafür gefunden. Also Turtles all the way down ist so der offizielle Begriff scheinbar und heißt so viel wie Schildkröten bis nach ganz unten. Und da will eigentlich der biblische Schöpfungsbericht ein Ende setzen. Und will eigentlich sagen, doch, es hat einen Anfang gegeben und dieser Anfang liegt bei Gott. Am Anfang hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Und das ist irgendwie das ist unser Endpunkt. Und es ist ja immer so, wenn man über das Unendliche nachdenkt, dann kommt ja immer die Frage, was war davor? Und man kommt nicht mehr zu einem Ende. Und deswegen ist eigentlich unsere Antwort, es gibt einen Gott, der das Ganze in Gang gesetzt hat, geschaffen hat, wie auch immer er das gemacht hat, ist mindestens, also wirklich mal mindestens genauso logisch, wie zu sagen, dass irgendwie eine Schildkröte auf die nächste folgt oder irgendwie, dass Materie aus dem Nichts entstanden ist. Das sind auch Sachen, die genauso logisch oder unlogisch sind und da soll man irgendwie keiner sagen will, dass das Modell irgendwie überzeugender ist als unseres. Da finde ich es wesentlich einleuchtender, dass dieser Gott, mit dem ich selber in Beziehung stehe, den ich selber erlebt habe, auch in irgendeiner Weise dafür verantwortlich ist, dass diese Welt geschaffen worden ist. Und ich meine irgendwie, das ist sicher meine theologische Perspektive, aber ich meine, dass das die ganze Aussage des Schöpfungsberichtes ist. Ich glaube nicht, dass es im Schöpfungsbericht irgendwie darum geht, wie Gott die Welt geschaffen hat, sondern nur, dass er der Anfang des Ganzen ist und dass wir nicht aus dem Nichts entstanden sind, sondern dass am Anfang Gott gestanden hat. Und es macht auch so diese ganzen müßigen Diskussionen dann auch irgendwann überflüssig. Also sich darüber irgendwie Gedanken zu machen, ob er das wirklich in 6 Menschentagen gemacht hat und am 7. Tag wirklich irgendwie Mittagsschlaf brauchte, oder ob das irgendwie ein Symbol dafür ist, dass es andere größere Zeitabstände sind, ist mir eigentlich total egal. Und auch irgendwie die Frage, wie denn jetzt irgendwie es Tage geben konnte, wenn doch die Sonne erst, glaube ich, am 3. Tag erschaffen worden ist, das geht doch auch irgendwie nicht, dann ist mir das auch total egal. Oder wenn irgendjemand sagt, so ja, aber diese Ähnlichkeiten mit babylonischen oder assyrischen Schöpfungsmythen, ist mir eigentlich auch total egal. Denn es geht im Schöpfungsbericht einfach darum, dass Gott geschaffen hat, aber es geht nicht irgendwie darum, wie Gott geschaffen hat. Und ich finde es auch wie total absurd, um wieder davon auszugehen, wie das vor vielen, vielen tausend Jahren Gott mit irgendjemandem geredet hat, der Hebräisch konnte, also von allem Hebräisch, was jetzt nicht gerade eine besonders komplizierte oder ausdrucksstarke Sprache ist, und dem dann irgendwie gesagt hat, wie nach heutigen physikalischen Modellen genau die Welt geschaffen worden ist oder existierte oder in Existenz gekommen ist, ist ein total absurder Gedanke. Und es geht auch wirklich nullstens irgendwie darum, und deswegen brauchen wir eigentlich diese Diskussion eigentlich weder zu fürchten noch zu führen, sondern es geht einfach wirklich darum, irgendwie wir wissen, am Anfang unserer Entwicklung hat Gott gestanden. Und das ist wieder eine Sache, die mir sehr viel Vertrauen macht und die mich freut. Ich muss sagen, dass ich selber auch früher auf diese Sachen reingefallen bin. Es war auch ein Grund, warum ich mich nicht bekehren wollte, war, dass ich dachte, ich kann doch nicht irgendwie einer religiösen Gemeinschaft beitreten, die an solchen Unsinn glaubt, dass Gott irgendwie in 6 Tagen die Erde geschaffen hat und am 7. Tag müde war. Irgendwie kam mir total absurd vor. Aber wenn ich weiß, dass es darum auch überhaupt nicht geht und dass es eigentlich irgendwie darum geht, irgendwie, dass er am Anfang steht und wie auch immer er das gemacht hat, diese ganze Erde und das Weltall existiert hat, komme ich auf einmal total gut damit klar und bin sehr dankbar für dieses Wissen. So, Schildkröten weg. Na, Schildkröten wieder da? Okay, komm. Ja? Ich würde sie euch ja gerne wiedergeben, aber ach, da sind sie. Okay, dann sind die Schildkröten auch am Ende dieser Predigt noch da. Ich bin mit dem am Ende, was ich sagen wollte. Gibt es noch irgendjemand, der eine gute Idee hat, wie ich diese Predigt enden kann? Sonst würde ich jetzt auch diesen Gottesdienst beenden. Ah, Schildkrötensuppe, tut mir voll leid, ich habe nicht daran gedacht, ich hätte wirklich noch eben zum Galapagos gehen können und da irgendwie ein paar Schildkröten klauen. Keine Schildkröte.